ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Zerstört und zerrissen. Syrien vor dem Wiederaufbau.
Fast zwei Monate ist es her, dass der syrische Machthaber Bashar al-Assad fluchtartig seinen Palast in Damaskus verlassen musste. Das war am 8. Dezember 2024. Da hatte ihn die syrische Islamistenmiliz HTS vertrieben. Mehr als 13 Jahre Bürgerkrieg, 5 Millionen Menschen auf der Flucht aus dem Land, Hunderttausende Tote. 90% der Bevölkerung leben heute in Armut. Das ist die tragische Bilanz der Schreckensherrschaft von Assad und eine Bilanz dieses Bürgerkrieges, der teilweise auch ein echter Stellvertreterkrieg gewesen ist. Seit dem Sturz Assads gibt es eine Übergangsregierung und heute nun beginnt in Paris eine internationale Syrien-Konferenz auf Einladung von Präsident Macron. Das Ganze gestern auch schon vorbereitet und beobachtet das Ganze von unserer Korrespondentin in Paris, von Caroline Diller. Frau Diller, diese Woche internationaler KI-Gipfel, heute Syrien-Konferenz. Der französische Staatspräsident Macron gerade sehr aktiv. Was treibt ihn gerade an, hier auf der internationalen Bühne so aktiv zu sein?
Also klar, man merkt, dass Emmanuel Macron in den letzten Wochen und Monaten sich wieder sehr, sehr stark auf die Außenpolitik konzentriert, was eine eben seiner Prärogativen, eine seiner originären Aufgaben auch als Präsident der Republik in diesem politischen System ist. Ich glaube, das hängt nicht unwesentlich damit zusammen, dass die innenpolitische Lage in Frankreich eben die ist, die sie ist, wo der Präsident aktuell sehr viel weniger Einfluss hat, als er das eben normalerweise hat. Und das könnte natürlich ein Grund sein, weshalb Emmanuel Macron, um überhaupt sichtbar zu sein, um überhaupt politisch zu existieren, auch im Land, sich jetzt stärker auf die Außenpolitik konzentriert. Ich glaube aber nicht, dass sozusagen seine einzige Motivation für diesen Gipfel jetzt hier ist, sich im eigenen Glanz zu baden. Also es geht wirklich darum, sozusagen diese internationale Hilfe für Syrien, die bisher auch aus Sicht von Beobachtern eben sehr fragmentiert war, hier ein bisschen besser zu koordinieren, indem man eben möglichst viele der wichtigen Akteure dabei zusammenbringt.
Ja, man redet nicht nur über Syrien, sondern auch mit Syrien. Mit dabei sein wird heute der neue syrische Außenminister. Welche Erwartungen gibt es denn an ihn?
Ich glaube, es gibt keine direkten Erwartungen an Assad al-Shaibani, den Übergangsaußenminister der syrischen Übergangsregierung als Person. Aber natürlich steht er eben für diese Übergangsregierung und in dieser Funktion ist er eben dazu da, auf der einen Seite die Bedarfe des syrischen Volkes auch hier nach Europa an die internationale Gemeinschaft zu vermitteln und eben auf der anderen Seite auch dafür mitzusorgen, Signale zu setzen, dass eben dieser politische Übergangsprozess in Syrien jetzt möglichst inklusiv gestaltet wird. Das heißt, dass möglichst viele gesellschaftliche Gruppen in diesem Land daran beteiligt werden. Und das ist eben auch eines der Hauptdiskussionsthemen, die ja heute in Paris besprochen werden sollen. Assad al-Shaibani hatte ja gestern angekündigt, dass Syrien am 1. März wirklich eine Regierung einsetzen möchte, die eben die Vielfalt des syrischen Volkes widerspiegelt, repräsentiert. Was am Ende daraus wird, das wird sich zeigen. Aber sicher ist, dass das heute hier eben eine ganz, ganz, ganz wichtige Komponente dieses Treffens in Paris ist. Was man dazu auch sagen muss, im Grunde ist diese Forderung keine neue. Es gibt eine UN-Resolution aus dem Jahre 2015, die eben genau das schon sagt, diesen Übergangsprozess inklusiv gestalten, dafür sorgen, dass eben nicht eine Gruppe bestimmt, wie dieser Prozess aussieht und auch nicht, was am Ende dabei rauskommt. Das heißt, diese Vorschläge sind im Grunde bekannt seit 10 Jahren, aber heute soll es eben darum gehen, wie man die konkret machen kann.
Wird es auch um den Wiederaufbau des Landes gehen? Liegt da schon etwas auf dem Tisch?
Natürlich ist auch der wirtschaftliche Wiederaufbau ein wichtiges Thema, das hier zur Sprache kommt. Die Vereinten Nationen schätzen die Kosten für den Wiederaufbau des Landes auf rund 400 Milliarden Dollar. Und man muss dazu sagen, dass diese Schätzungen wirklich auch schon ein paar Jahre alt sind jetzt. Das heißt, das ist ein wahnsinniger Kraftakt, vor dem auch die internationale Gemeinschaft da steht. Allerdings, das hat der Élysée-Palast gestern deutlich gemacht, es geht hier in Paris heute nicht darum, Hilfszusagen einzusammeln. Es ist keine Pledging-Konferenz. Das passiert auf europäischer Ebene. Das ist wohl für den Monat März geplant, auf der sogenannten Brüssel 9-Konferenz. Und genauso auch das wichtige Thema weitere Aufhebung von Sanktionen, die ja sehr wichtig sind für den wirtschaftlichen Wiederaufbau des Landes. Auch das ist im Grunde nichts, was heute hier beschlossen wird, was eventuell vorbereitet werden könnte. Aber da wird es keine Beschlüsse zu geben.
Ganze Stadtviertel um Damaskus herum liegen in Schutt und Asche. Die Menschen kehren trotzdem in ihre zerbombten Viertel zurück, öffnen auch ihre Geschäfte, ganz einfach, weil sie nämlich hoffen, dass alles wieder aufgebaut wird, die früheren Bewohner dann auch wiederkommen. Doch dafür braucht es natürlich viel Geld und auch Fachkräfte. Darüber berichtet unsere Korrespondentin Nina Amin. Sie war gerade in Syrien.
In Harasta, einer Stadt vor den Toren der syrischen Hauptstadt Damaskus, sind die meisten Häuser zerstört. Kinder klettern aus den Ruinen. Sie leben dort mit ihren Familien. Die von Bomben zerstörten Gebäude sind einsturzgefährdet und fensterlos, ohne Schutz vor Kälte und Dreck. Trotzdem kehren die Menschen zurück, erzählt Mohammed.
Früher war Harasta wie tot. Jetzt hat die Bäckerei wieder geöffnet, genauso wie der Friseur, der Automechaniker. Die Menschen versuchen, im Viertel wieder zu arbeiten. Auch der tägliche Markt im Viertel hat wieder eröffnet und ist besser als früher. Einige Leute sind zurückgekehrt, um mit dem Wiederaufbau zu beginnen.
Wiederaufbau, wo nur Schutt und Asche ist? Der Anfang 20-Jährige ist überzeugt, das geht. Er schweißt Fenster zusammen und hofft auf gute Geschäfte.
So Gott will, werden alle zurückkommen. Und wir werden für sie Türen und Fenster aus Eisen herstellen.
Harasta steht für viele Städte und Dörfer in Syrien. Aufständische kämpften mehr als ein Jahrzehnt gegen die Armee von Langzeitmachthaber Assad. Der antwortete mit Luftangriffen. Zigtausende Gebäude, Schulen, Krankenhäuser, große Teile der Infrastruktur sind zerstört. Aktuelle Zahlen dazu, wie viel der Wiederaufbau kosten würde, gibt es nicht. Frühere Schätzungen der Vereinten Nationen veranschlagen etwa 400 Milliarden US-Dollar. Eine zentrale Person dabei? Syriens Übergangspräsident Ahmed el-Sharaa. Vor kurzem noch als Dschihadist geächtet, steht der Anführer der Islamistenmiliz Hayat Tahrir el-Sham jetzt vor der schwierigen Aufgabe, Syrien wieder aufzubauen. In einem Interview mit dem privaten Sender Syria TV sagte er:
Syrer verfügen über ein großes Fachwissen, eine starke Arbeitsmoral, Fleiß und Ausdauer. Sie sind harte Arbeiter mit vielen Fähigkeiten. Wenn wir einen bestimmten Sektor wieder aufbauen wollen, könnten wir alle erforderlichen Fachkräfte finden, vom Ingenieur bis zum Bauarbeiter.
Das Problem: Viele Syrer und Syrerinnen sind im Krieg ums Leben gekommen oder ins Ausland geflohen. Übergangspräsident el-Sharaa setzt auch auf genau diese Syrer.
Es wird ein breites Wirtschaftsteam gebildet, das aus Syrern mit großer Erfahrung im In- und Ausland besteht. Diese Experten analysieren derzeit die Wirtschaftsdaten des Landes. Auf dieser Grundlage werden sie als strategischen Plan eine Wirtschaftspolitik für die nächsten 10 Jahre entwickeln.
Um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, ist für den britischen Nahostexperten H.A. Halia das Ende der Sanktionen das Wichtigste. Die EU hat vor kurzem angekündigt, Sanktionen beispielsweise im Energiebereich vorübergehend auszusetzen. Die Sanktionen auszusetzen reicht nicht aus, da es so weder ein Klima der Begeisterung noch der Sicherheit für Investoren schafft, die ins Land kommen möchten. Eine Aussetzung der Sanktionen bedeutet, dass sie im Handumdrehen wieder in Kraft treten können. Daher müssen die Sanktionen zurückgenommen und tatsächlich aufgehoben werden, um eine wirtschaftliche Erholung zu ermöglichen. Als Bedingung für ein Sanktionsende macht die EU, dass el-Sharaa ein Syrien für alle religiösen und ethnischen Minderheiten aufbaut, in dem Frauen die gleichen Rechte haben. Das Interesse am neuen Syrien ist groß. Viele ausländische Delegationen haben das Land in den vergangenen 2 Monaten besucht. el-Sharaa selbst ist in die Türkei und nach Saudi-Arabien gereist, für ihn 2 wichtige Partner beim Wiederaufbau. Für Mohammed, den Handwerker aus Harasta, steht fest, für Syrien kann es nur bergauf gehen.
Wenn Gott will, wird Syrien ein Paradies werden. Wir werden es wieder aufbauen und neu errichten.
Chemiewaffen, Fassbomben oder Folter im berüchtigten Militärgefängnis von Sednaya. Kaum vorstellbar, mit welchen Grausamkeiten der syrische Machthaber Bashar al-Assad seine Bevölkerung in 14 Jahren Bürgerkrieg unterdrückte. 2 Millionen Menschen sind geflüchtet vor dem Regime. 100.000 Menschen werden vermisst. Am 8. Dezember 2024, also vor gut 2 Monaten, wurde Assad von der Islamistenmiliz HTS gestürzt. Die Syrer stürmten den Präsidentenpalast. Viele Menschen hoffen jetzt auf ein neues Syrien. Heute findet ja eine internationale Konferenz in Paris statt. Dort soll beraten werden, wie man den Wiederaufbau des Landes unterstützen kann. Über die Situation in Syrien habe ich mit Tarek Al-Aus gesprochen. Er ist flüchtlingspolitischer Sprecher bei Pro Asyl, selbst in Syrien geboren und aufgewachsen. 2015 ist er nach Deutschland geflüchtet und mittlerweile deutscher Staatsbürger. Herr Al-Aus, Sie sind seit dem Sturzassads bereits 2-mal nach Syrien in Ihre Heimat gewesen, haben auch Ihre Familie dort besucht, einmal im Dezember und jetzt wieder im Januar. Was haben Sie für ein Land vorgefunden, das so lange für Sie unerreichbar war?
Ich habe eine große Erleichterung auf die Gesichter der Menschen gesehen, auf die eine Seite, auf der anderen Seite. Ich habe Menschen begegnet, die gleich alt wie ich sind, aber die 15 Jahre älter aussehen, und das beschreibt die Ereignisse, die diese Menschen innerhalb der letzten 14 Jahre in Syrien erleben mussten. Der Ausmaß der Zerstörung ist massiv. Um Damaskus herum gibt es kaum Städte oder kleine Gemeinden, die verschont von der kompletten Zerstörung sind. Von Strom und Infrastrukturen kann man in dem Land nicht sprechen. Das bedeutet auch Wirtschaft, gesundheitliche Versorgung und alles andere, die damit verbunden sind, funktionieren gerade in dem Land nicht. Also ich habe mit Menschen gesprochen, die sagen, es braucht keinen Wiederaufbau, es braucht einen Neuaufbau für das Land.
Hat sich denn überhaupt etwas verändert zwischen Ihrem ersten und jetzt dem zweiten Besuch?
Natürlich, es hat sich was verändert. Und zwar am Anfang waren die Menschen in Syrien viel optimistischer als beim zweiten Besuch, weil sie gemerkt haben, es braucht doch ein langes Atem, es braucht viele Jahre, um das Land wieder aufzubauen, und vor allem nicht nur infrastrukturell, sondern auch so eine demokratische Aufbau in dem Land braucht es auch eine längere Zeit. Aber auf der anderen Seite, ich habe weiterhin die Hoffnung bei den Menschen gesehen, und das hat mir auch weiterhin Hoffnung gemacht, weil ich habe gespürt, dass diese Menschen nach 14 Jahren keine neue Diktaturschaft hinnehmen würden, und das für mich bedeutet das auch eine Verantwortung, sowohl für die syrische Community in Deutschland als auch für die europäische Politik, dass wir diese Bevölkerung unterstützen und dass wir auch alles, was in unserer Macht liegt, tun, damit es keine neue Diktaturschaft in Syrien geschaffen wird.
Lass uns nochmal auf die Bevölkerung genau schauen. Rund 80%, und das ist wirklich eine erschreckende Zahl, rund 80% leben ja in Armut. Woran mangelt es da am meisten?
Also tatsächlich an Lebensmitteln, also im Alltag, an allem. Wenn Strom nur 3 Stunden am Tag in dem Gesamtland gibt, das bedeutet, dass keine Arbeitsbereiche funktionieren, dass die Menschen überhaupt kein Geld bekommen und dass sie damit auch nicht mal das Brot kaufen können am Ende. Das Land braucht eine komplette neue Energieversorgung, es braucht eine komplette neue Gesundheitssystem und alles andere. Auf der anderen Seite, das Assad-Regime hat allen Waffenkammern 3 Stunden bereits vor dem Sturz geöffnet und Tausende von Kalaschnikows auf die Straßen in Damaskus einfach verteilt. Das heißt, es gibt kaum Menschen, die keine Waffen in Syrien besetzen, und vor allem sind das auch Männer, organisiert in Gruppen, die auch nach Macht anstreben. Das bedeutet, es gibt keine politische Stabilität in dem Land, und das bedeutet auch Riesenaufgaben für die neue Regierung gerade in Syrien. Das heißt, auch wenn sie jetzt versprechen, eine Demokratie aufzubauen und für die Sicherheit zu sorgen und so weiter, es braucht an sich Jahre, damit sie wieder die Kontrolle in dem Land kriegen. Wir dürfen auch nicht vergessen, wo diese Gruppe, die gerade in Syrien regiert, herkommt. Das ist die Nachfolgegruppe von Al-Nusra Front. Das bedeutet auch, dass wir ihre Versprechen auch mit einem großen Vorsicht genießen müssen, ob sie all das umsetzen, was sie versprechen.
Einige, die hier in Deutschland lebenden Syrer und Syrerinnen, überlegen ja auch jetzt beim Wiederaufbau mitzuhelfen. Ist das jetzt noch zu früh? Sollten die noch ein wenig warten, oder macht es schon Sinn, jetzt sich auf den Weg zu machen und dort zu helfen?
Ich würde sagen, es ist gut, dass viele sagen, sie wollen unterstützen, aber ich bin mir sicher, die syrische Community in Deutschland könnte eine größere Rolle spielen, wenn sie aus einer sicheren Situation handeln können. Das heißt, wenn die Menschen befürchten, einmal nach Syrien zu gehen und dann nie wieder nach Deutschland zu kommen und in eine Ungewissheit dort zu bleiben, dann würden sie sich nicht beteiligen. Wir brauchen ein Konzept, in dem wir die Menschen hier eine Sicherheit geben, dass sie dort unterstützen, aber wenn es dort hart auf hart kommt und die Situation komplett zusammenbricht, dass diese Menschen auch in Deutschland bleiben können. Das bedeutet vielleicht Sondierungsbesuche nach Syrien, damit die Menschen überhaupt sehen, ob sie überhaupt Wohnungen in Syrien haben und was brauchen sie, um langfristig und dauerhaft dorthin zu gehen, und dann eher mehrere Sondierungsbesuche, damit sie dann Wohnungen aufbauen können, Projekte aufbauen können und auf einer freiwilligen Basis dann nachhaltig darüber nachzudenken, ob sie zurückkehren wollen.
Auf Einladung des Entwicklungsministeriums treffen sich syrische und deutsche Ärzte, Gesundheitsfachkräfte und auch Vertreter von Krankenhäusern und Hilfsorganisationen in Berlin jetzt zum Aufbau der neuen deutsch-syrischen Klinikpartnerschaften. Entwicklungsministerin Svenja Schulze will Klinikpartnerschaften, die es bereits mit vielen Ländern gibt, auf Syrien jetzt ausweiten. Worum geht's bei Klinikpartnerschaften? Haben syrischstämmige Ärzte und Ärztinnen in Deutschland Interesse daran überhaupt? Und wie sehr fürchten Kliniken und Praxen hier bei uns, syrische Fachkräfte wiederum zu verlieren?
Der Saal in Berlin-Mitte platzt aus allen Nähten. Mehr als 300 syrische Ärztinnen und Ärzte aus ganz Deutschland sind der Einladung von Entwicklungsministerin Svenja Schulze zum Aufbau von Klinikpartnerschaften gefolgt. Mit dabei Mutter und Tochter Yarkas, beide Ärztinnen. Hiba Yarkas, 30 Jahre alt, ist Gynäkologin und will dringend helfen.
Ich fühle, dass meine Heimatland Syrien ist. Egal wie lange ich hier in Deutschland bin, möchte ich gerne wieder zurück irgendwann mal und dort arbeiten.
Und auch ihre Mutter, Ahed, Allgemeinmedizinerin, die in Aachen in einer Reha-Klinik arbeitet, will schnell helfen.
Wir haben in Syrien keine Reha-Klinik. Wir brauchen dringend zum Beispiel Reha-Klinik für Psychosomatik, weil wir haben viele Leute, sind von diesem Krieg traumatisiert. Und wir haben viele Leute mit auch Verletzungen nach diesem Krieg.
Der Psychologe Osama Al-Ismail versorgt seit 8 Jahren psychisch Kranke in einem Wohnprojekt in Düsseldorf und will sich nun für seine Heimat engagieren.
Erstmal müssen wir auch die Kinder, die zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen haben, die haben alles was Schlimmes erlebt, keine Schule seit Jahren, die brauchen schnell wie möglich Unterstützung. Auch erwachsene Leute zum Beispiel, die waren im Gefängnis, die haben es schlimm erlebt, aber leider von ihnen, die sind fast tot. Deswegen, wir brauchen große Unterstützung.
Klinikpartnerschaften, wie sie SPD-Entwicklungsministerin Schulze mit Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes aufbauen will, hat Deutschland bereits in 52 Ländern, schwerpunktmäßig in der Ukraine. Das Besondere an Syrien, die etwa 6.000 Ärzte und 2.000 Pflegekräfte, die wegen des Kriegs nach Deutschland gekommen sind und hier schon lange arbeiten. Auch ihnen gelte Sorge, sagt Ministerin Schulze.
Wir haben sehr viele Menschen mit syrischen Wurzeln in unserem Gesundheitssystem und die sind auch eine der Säulen, die wir da haben, die das System mittragen. Und wenn alle auf einen Schlag gehen würden, wäre das eine riesige Herausforderung. Und deswegen ermöglichen wir jetzt Menschen im Gesundheitsberufen, die in Deutschland in den Kliniken etabliert sind, über diese Partnerschaften eben auch unmittelbar in Syrien zu helfen.
In der Hoffnung, dass sie dann in Deutschland bleiben. Der stellvertretende Direktor der Universitätsaugenklinik Mannheim, Omar Hasan, lebt seit 10 Jahren in Deutschland, hat Familie, Freunde, auch seine Frau ist Ärztin. Beide wissen, dass sie in Syrien gebraucht werden und das Thema Rückkehr beschäftigt sie.
Wir beobachten die Lage natürlich sehr, sehr genau und hoffen, dass es in den nächsten Monaten und Jahren alles sich positiv entwickelt. Dann kommt das natürlich auch in Frage. Das ist aber eine Frage, die nicht von heute auf morgen beantwortet werden kann. Aber das ist eine Sache, die ich mir auch mit meiner Frau vorstellen können, ja.
Hasan kümmert sich in seiner Klinik jetzt um Partnerschaften mit Syrien, unter anderem den Wiederaufbau einer neurochirurgischen Abteilung in Homs. Kliniken können ab jetzt Anträge für Fördermittel stellen. Geld ist vorhanden. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat 15 Millionen Euro bewilligt und das reicht laut Entwicklungsministerium für 3 Jahre.
Anne-Kathrin Mellmann berichtete aus Berlin über Klinikpartnerschaften mit Syrien. Zerstört und zerrissen Syrien vor dem Wiederaufbau, so haben wir das Thema heute Morgen genannt.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
54 Jahre herrschte die Assad-Familie in Syrien. Am 8. Dezember 2024 war es dann vorbei, denn da wurde Diktator Bashar al-Assad aus seinem Präsidentenpalast regelrecht vertrieben. Die ganze Familie floh nach Moskau. Gestürzt hatte ihn die Islamistenmiliz HTS, deren Anführer Ahmed al-Sharaa heute das Land als Übergangspräsident anführt. Hinterlassen hat Assad ein Land in Trümmern, die Wirtschaft liegt am Boden, es gibt kaum Strom und Wasser, viele Menschen sind von Folter und Krieg traumatisiert, aber auch voller Hoffnung, dass ihr Land schnell wieder aufgebaut wird. Dazu findet heute in Paris auf Einladung von Präsident Emmanuel Macron eine internationale Geberkonferenz statt. Aber wie steht das Land heute da, 2 Monate nach dem Sturz Assads? Das fragen wir Dr. André Bank. Er ist ausgewiesener Syrien-Experte am GIGA-Institut für Nahoststudien in Hamburg. Ich habe heute Morgen mit ihm darüber gesprochen. Herr Bank, welchen Eindruck haben Sie von der Stimmung im Land 2 Monate nach dem Sieg über das Assad-Regime?
Also die Mehrzahl der Syrerinnen und Syrer sind weiterhin sehr froh, dass die brutale Assad-Diktatur zu Ende ist. Gleichzeitig machen sie sich auch große Sorgen, ob der ja weiterhin unklaren Entwicklung im Land. Denn es gibt ja manche Landesteile, in denen weiterhin Gewalt herrscht, wo gekämpft wird, beispielsweise im Norden zwischen der pro-türkischen SNA und den pro-kurdischen Kräften. Der IS wird etwas stärker im Osten des Landes. Das ist ein Thema. Und das zweite ist natürlich die Frage, wie genau der politische Übergang organisiert wird, ob es hier ja eine neue Art der autoritären, dann von HTS geführten Regierung wirklich kommt und dann auch die Frage der wirtschaftlichen Lage.
Die Rebellengruppe HTS unter ihrem Anführer al-Sharaa hat ja einen geregelten Übergang von der alten zur neuen Macht versprochen. Sehen Sie da schon wirklich positive Entwicklungen?
Also was, glaube ich, nach gut zwei Monaten positiv konstatiert werden muss, ist, dass Syrien trotz dieser Gewaltgeschichte mit einer brutalen Diktatur und einem immens zerstörerischen Bürgerkrieg jetzt nicht wieder zurückgefallen ist in so eine Situation. Es ist weiterhin relativ stabil in den meisten Landesteilen. Es herrscht mehr oder weniger Ordnung. Das ist sicherlich positiv. Bedenklich ist der Punkt, dass wirklich die HTS an den Schaltstellen der Macht ist und gerade auch im Militär jetzt beispielsweise ehemalige ausländische Dschihadis in wichtige Positionen gesetzt hat. Also die Gefahr besteht, dass es hier in Richtung von so einer islamistischen, ja, autoritären Herrschaft geht. Ein kleines positives Signal gab es gerade gestern. Da hat al-Sharaa, der Übergangspräsident, ein 7-köpfiges Übergangskomitee für die Organisation eines großen nationalen Dialoges organisiert. Bei dieser Dialogkonferenz sollen 1200 bis 1400 Syrerinnen und Syrer zusammenkommen und dann über die nächsten Übergangsschritte sprechen. Was da positiv ist, ist, dass dieses 7-köpfige Gremium sehr divers besetzt ist. Frauen dabei sind, auch gerade zivile, nicht-islamische Akteure eine wichtige Rolle spielen. Also das gibt wiederum etwas Hoffnung für den Übergang.
Für einen funktionierenden Staat braucht es auch eine funktionierende staatliche Infrastruktur, also Behörden, Ämter, Schulen, Energieversorgung. Wie sieht's denn damit aus? Entwickelt sich da gerade etwas?
Also es gibt schon den starken Wunsch bei vielen Syrerinnen und Syrern, das Land wieder aufzubauen. Und es gibt auch immer wieder Berichte, dass das passiert, in ehemaligen Wohngebieten, die zerstört waren, wo Leute wieder zurückkehren, wo es jetzt Bäckereien wieder gibt und sozusagen auf der sehr lokalen Ebene. Aber insgesamt ist es so, dass gerade die Wasserversorgung, gerade die Strom- und Elektrizitätsversorgung noch komplett da niederliegt. Ja, Sie müssen sich vorstellen, es gibt 1 bis 2 Stunden Wasser, 1 bis 2 Stunden Strom pro Tag in weiten Landesteilen. Und das ist natürlich ein großes Problem für den Wiederaufbau. Deswegen ist es auch so wichtig, dass jetzt ja auch schnelle Hilfe in das Land reinkommt, um diese Grundversorgung wieder zu gewährleisten. Denn erst wenn die wieder da ist und funktioniert, sehen die Leute eben auch, dass es nicht nur politisch besser wird, sondern eben auch sozial und wirtschaftlich.
Genau, und darum geht's ja heute auch im Grunde genommen bei diesem Treffen in Paris. Eine Schlüsselfrage beim Wiederaufbau und die Zukunft des Landes wird aber auch sein, wie und ob die Übergangsregierung, also die HTS, die Rechte von Frauen respektiert. Warum ist das so wichtig?
Naja, also ganz grundlegend ist es natürlich so, dass Frauenrechte Menschenrechte sind. Also dass es ganz grundlegend darum geht, dass alle Geschlechter gleich behandelt werden und gleiche Rechte aufweisen. Es kommt vielleicht in Syrien noch dazu, dass angesichts des Krieges exorbitant mehr Männer doch auch gestorben sind und wir einen gewissen Frauenüberhang auch in der Bevölkerung haben und in bestimmten Landesteilen im Grunde Frauen ja das Überleben der ganzen Familien auch sichern. Also deswegen müssen die unbedingt eine große Bedeutung haben in diesem Übergang. Das ist aber doch in einem Spannungsverhältnis mit HTS, was ja traditionell eine sehr patriarchale Organisation ist und wo wir zumindest in dieser Übergangsregierung ja ausschließlich Männer haben, die eben auch sehr konservative Ansichten haben. Das ist sicherlich eine Frage, das auszutarieren.
Also das heißt, auf der anderen Seite, Sie sind da skeptisch, ob das überhaupt umgesetzt wird?
Also zumindest bei dem jetzigen Personal in der Übergangsphase ist es noch nicht so, aber wie ich ja vorhin sagte, in diesem Planungskomitee für diese große nationale Konferenz sind zwei sehr prominente, wichtige Frauen mit dabei. Und wir haben andere Personalentscheidungen, Zentralbankchefin, Gouverneurin von der Provinz Ueda und so weiter, wo wir auch Frauen jetzt an wichtigen Positionen haben. Es gilt halt, dass westliche Akteure hier in der Frage Druck machen. Und es gilt auch, dass die syrische Zivilgesellschaft, die ja doch gut organisiert ist, gerade auch aus der Diaspora raus, dass die diese Frage von Frauenrechten und Gleichberechtigung immer wieder anmahnt. Nur mit diesem Druck wird das gegen die HTS auch passieren.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.